Es war der 3. August 2003. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern. Es war ein Sonntag. Ich war übers Wochenende unterwegs zu Vorträgen im Vogtland. Und am Sonntagmorgen habe ich meine Frau angerufen, die ich am Vortag nicht erreicht hatte. Und ich habe gesagt, Schatz, wie geht's euch? Ist alles okay? Und sie sagt so zögernd, ja. Ich sage, wieso? Ja. Ist irgendwas? Nee. Ich sage, ist doch irgendwas. Also, was ist denn los? Ja, dann können wir doch reden, wenn du kommst heute Nachmittag. Ich sage, was ist los? Also, ich bin einfach, ich habe so eine hartnäckige Art und habe da nicht locker gelassen. Und dann sagt sie, ja gut, wenn du es unbedingt wissen willst, ich hätte es dir gerne heute Nachmittag erzählt, wenn du heimkommst, oder heute Abend, gestern am frühen Abend um 7 Uhr. Ich habe gerade jemanden besucht, lauft bei uns in den Hof rein und Polizeiauto gefahren. Und unser Jonathan, damals 15 Jahre alt, wird von der Polizei gebracht mit 1,5 Promille, sturzbetrunken. Das ist ein Bild aus viel besseren Tagen, da war er ein bisschen älter, da war er, ja, ist egal. Der war jedenfalls damals 15 Jahre alt und hatte noch nie vorher nennenswert Alkohol getrunken gehabt. Und diese, also wirklich, das war so das richtig erste Mal, so Wodka mit Orangensaft habe ich dann später erfahren bei irgendeinem Open-Air-Festival. Und ich kann euch nicht sagen, was das in mir ausgelöst hat. Es hat irgendwie, mein Leben ist wie so ein Film vor mir abgelaufen. Also ich habe halt auch in dem Alter, ja, mit 15 vielleicht noch nicht, mit 16, 17, ziemlich oft richtig gesoffen und Rauschgift genommen und habe irgendwie das gemacht, weil mein Leben, weil ich das so unerträglich fand, weil ich habe es euch erzählt am Freitagabend, wenn ihr dabei wart, dass ich irgendwie gedacht habe, ich habe keinen Sinn im Leben und es kam mir alles so sinnlos vor und deswegen habe ich Drogen genommen. Und ich habe gedacht, warum nimmt der Jonathan, warum macht der Jonathan sowas? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Der ist mit dem Wort Gottes aufgewachsen. Wir dachten, dass er mit 11 Jahren sich ein Leben für nein Jesus entschieden hat. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Was ist los mit diesem Jungen? Was fehlt ihm? Und was haben wir falsch gemacht? Also es war wirklich sehr dumm. Das war 10 Minuten vor dem Brotbrechen. Ich habe da im Gemeindehaus gewohnt. Dann war Brotbrechen, danach habe ich gepredigt. Ich kann euch nicht sagen, wie ich das gemacht habe. Und am Nachmittag habe ich noch zu allem Überfluss einen Vortrag bei so einer Kreisbrüderstunde gehalten. Und ich weiß wirklich, das war wie durch so einen Film irgendwie, der vor mir abläuft. Am frühen Abend saß ich dann endlich im Auto, habe so 2,5 Stunden Fahrtzeit gehabt. Und ich sag euch, ich habe selten so mit Gott geredet und gerungen. Ich habe geweint, ich war wütend, ich war traurig und habe mir überlegt, wie ich reagieren sollte. 3 Jahre Hausarrest, 2 Jahre kein Taschengeld, ich versohl ihm den Hintern. Ich habe gedacht, mit 15, der ist schon größer als ich, also irgendwie alles schwierig. Also versteht ihr, so aus lauter Verzweiflung, was machst du da? Und dann kam mir die Geschichte vom verlorenen Sohn immer wieder in den Sinn. Und ich habe gedacht, das werde ich machen. Ich werde heimgehen, werde ihn in den Arm nehmen und werde sagen, dass ich ihn lieb habe. Und mit diesem Gedanken konnte ich die letzte halbe Stunde irgendwie beruhigt fahren. Als ich dann daheim angekommen bin, waren alle da, nur der Jonathan nicht, war irgendwo unterwegs. Am nächsten Tag auch, ich habe ihn nicht zu Gesicht gekriegt. Und es hat mir also zusätzlichen Schmerz verursacht. Am übernächsten Tag ist er mir nicht entkommen. Dann habe ich ihn in den Arm genommen und habe gesagt, ich habe dich lieb, Jonathan. Keine Strafe, kein Vorwurf, gar nichts. Wie es mit ihm weiterging, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Jetzt lese ich euch die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen vor, aus Lukas 15, und ich lese die Verse 11 bis 16 aus der NGÜ. Jesus fuhr fort: Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Ich hab einige Bücher gelesen zu diesem Gleichnis und ich muss sagen, das ist für mich das schönste Teil des Neuen Testaments, die schönste Geschichte des Neuen Testaments für mich. Und in einem Buch von Klaus Schönberg, das heißt Endlich Ankommen, vergleicht er diese Geschichte mit der Pilgerreise eines modernen Menschen. Und er schreibt da, wenn es funktionieren würde, könnt ihr es mitlesen. Jetzt ist es zu viel. Also. Genau, das müsste sein. Genau. Er sagt, dabei geht es um die vier Häuser, die der verlorene Sohn im Laufe seiner persönlichen Pilgerreise durchläuft. Das Haus der Fremde, in das der Sohn zunächst zieht, um sich von seinem Vater abzugrenzen. Das Haus ah, ja. Das Haus der Schweine, in dem er leben muss, als alle vermeintlichen Sicherheiten weg sind und er eine persönliche Krise durchleitet. Das Haus der Knechte, das er betritt, als er meint, seines Vaters nicht mehr würdig zu sein. Und das Haus des Vaters, in dem er endlich doch noch ankommt und voller Liebe als Sohn empfangen wird. Ich finde es sehr schön ausgedrückt und ich möchte über diese beiden Söhne reden unter dem Titel Gott als Vater erfahren, die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Und ich möchte anfangen mit der Pilgerreise des jüngeren Bruders und dann noch auf die Reaktion des älteren Bruders eingehen. Wenn wir als westliche Menschen so ein Gleichnis lesen, dann denken wir vermutlich, also ich habe das immer so gedacht, es ist ganz schön unverschämt, dass der Sohn sein Erbe will, solange der Vater lebt. Das denken wir als Westler. Ich habe ein anderes Buch gelesen, das heißt Der ganz andere Vater. Und ich habe auch eins von Timothy Keller da. Das ist, muss ich jetzt einfach sagen, das heißt Unendlich geliebt. Das ist auch die Geschichte von diesen Söhnen. Und ihr werdet dieses Buch lieben. Das ist so großartig. Und dieses andere Buch, Der ganz andere Vater, das schreibt Kenneth Bailey. Er hat 60 Jahre im Nahen Osten gelebt. Er hat in Ägypten gelebt, im Libanon, in Israel, war Professor für Theologie, hat es unterrichtet und er hat erzählt, dass er in viele Dörfer gegangen ist und Leute gefragt hat und sagt, ich muss euch mal was erzählen. Wie wäre das, wenn zu einem Vater ein Sohn kommt und sagt, ich möchte mein Erbe? Alle Leute waren vollkommen entsetzt und haben gesagt, wir haben das noch nie gehört, dass sowas jemals passiert ist. Wisst ihr, dann kriegt die Geschichte echt eine andere Tiefe. Und dann hat er gesagt, und jetzt stellt euch einfach mal vor, das würde passieren, was wäre dann? Und übereinstimmend hat gesagt, egal wo er gefragt hat, ja, im Nahen Osten, in der Zeit, wo das spielt, alle haben gesagt, die Beziehung wäre ein für alle Mal tot. Es gäbe nie mehr eine Beziehung. Also es war... Also die Forderung, irgendwie das Erbe zu kriegen, war in, der Sohn hätte auch sagen können, ich wünsche, du wärst tot. Das ist die Bedeutung. Und dann kriegt es wirklich eine andere Dimension. Was macht der Vater? Er sagt, okay. Und dann muss er Land verkaufen, nach wenigen Tagen. Das heißt, er hat das Land, das in über Generationen im Familienbesitz war und es das Land war, das Gott seinem Volk versprochen hatte und das für einen Juden eine ganz große Bedeutung war, das war sowas Heiliges, musste er zu einem Schleuderpreis verkaufen. Weil im Nahen Osten verkaufst du nicht innerhalb von 3 Tagen so ein Grundstück. Der wird verhandelt und nochmal verhandelt und nochmal verhandelt. Und er hat es einfach zu Geld gemacht und es war ihm egal, wie viel er dafür gekriegt hat. Also wisst ihr, das war ein bisschen anders, als wir das lesen, wenn man das mal mit nahöstlichen Augen sozusagen liest. Aber wir wollen es mal anwenden auf uns, auf den modernen Menschen von heute. Und da denken ja viele Zeitgenossen, ja, das Christentum, das kennen wir ja, das ist nichts für uns. Jetzt suchen wir was anderes. Ich selber habe das ja so gemacht. Freitagabend habe ich ein bisschen davon erzählt. Mit 17 Jahren habe ich Gott aus meinem Leben rausgeworfen und habe mein eigenes Ding gemacht. Bin todunglücklich dabei geworden, aber das war mir egal. Ich habe das irgendwie durchgezogen, bis ich dann 20 war und zum Glauben kam. Und dieser Sohn, der erlebt Ähnliches. Er kommt erst ins Haus der Fremde und dort lebt er in Saus und Braus, macht Party ohne Ende. Aber irgendwann hört diese Party auch auf. Und unsere Kultur drückt sich oft aus in der Kunst, zum Beispiel in der Musik. Und da gibt es eine irische Band, die heißt U2. Viele kennen sie bestimmt. Ihr Leadsänger Bono Vox singt in einem Lied davon. Will ich euch mal zeigen, wenn es funktioniert. Oh, das funktioniert, das ist wunderbar. Ich bin gerannt, ich bin gekrochen, ich bin auf die Stadtmauern geklettert, nur um bei dir zu sein, aber ich habe noch immer nicht das gefunden, wonach ich suche. I still haven't found what I'm looking for. Bono bezeichnet diesen Titel als Gospel für einen ruhelosen Geist. Und möglicherweise hat dieser junge Mann auch so einen ruhelosen Geist gehabt, als er weg wollte, als er einfach raus wollte, was anderes sehen wollte und war ständig auf der Suche. Vielleicht war sein Herz irgendwie leer und er hat versucht, es zu füllen. Ihr kennt sicher Bruce Springsteen, also die Jüngeren unter euch, würde ich mal denken. Everybody's got a hungry heart. Diesen Text lese ich euch auch vor. Also damit will ich einfach sagen, Menschen von heute wissen das, was dieser Sohn damals auch erlebt hat. Jeder hat ein hungriges Herz. Jeder braucht einen Platz zum Erholen. Jeder will ein Heim haben. Egal, was jemand sagt, niemand möchte allein sein. Jeder hat ein hungriges Herz. Und hungriges Herz kann man auch sagen, ein sehnsüchtiges Herz. Sehnsucht nach irgendwas, was einem fehlt. Und wir wissen es manchmal nicht genau, wie wir das beschreiben können. Ich habe das gewusst mit 17 Jahren, mir fehlt was ganz Entscheidendes, aber ich war nicht ganz genau sicher, wonach ich suche. Wenn mir jemand gesagt hätte, du suchst bestimmt Gott, hätte ich gesagt, du spinnst ja. Also da war ich sicher, dass ich den nicht suche. Von dem hatte ich mich verabschiedet. Und dieser Sohn, dem hat auch was gefehlt, da bin ich sicher. Und er hat gedacht, er findet es in der Fremde. Kurze Zusammenfassung dieses Hauses der Fremde, wie Klaus Schönberg das nennt. Das bietet vielleicht Party ohne Ende, aber das kann auch sehr, sehr hart sein. Für den jüngeren Sohn ist die Party eines Tages zu Ende, ganz abrupt. Das Geld ist alle, die Freunde sind weg, er ist ganz allein. Und es geht ihm vermutlich schlimmer als vorher, als je zuvor. Und er verlässt dieses Haus der Fremde und landet im Haus der Schweine. Und dieses Haus ist nicht schön. Auch dazu schreibt Klaus Schönberg was Interessantes. Das Haus der Schweine ist auch das Haus der Selbstaufgabe, das Haus der Einsamkeit, der Hoffnungslosigkeit, der Pornografie, des Missbrauchs, des Hungers, der Angst, der Lüge, des Geizes, der Freudlosigkeit oder das Haus der Langeweile. Und es ist eine große Katastrophe des Menschen im 21. Jahrhundert, dass ganz viele in diesem Haus der Schweine leben und sie haben sich irgendwie eingerichtet, sie haben sich gemütlich gemacht in diesem Haus. Es ist irgendwie ziemlich schlimm. Sie haben sich daran gewöhnt, in der Knechtschaft zu leben, machen sich vor, sie wären frei. Das habe ich auch gemacht. Ich dachte, ich bin frei, weil ich alles tun kann, was ich will und habe nicht gemerkt, wie versklavt ich war. Und ganz vielen Leuten geht es ähnlich. Freddie Mercury ist an dem Tag, am 24.11.1991, an AIDS gestorben. Ich kann mir das Datum gut merken, weil da meine Tochter Linda geboren ist an diesem Tag. Da ist er gestorben und hat, und es gibt ein Lied von ihm, das heißt The Show Must Go On. Und ich lese euch ein paar Auszüge davor. Leere Räume, wofür leben wir? Verlassene Orte, ich denke, wir wissen Bescheid. Immer weiter und weiter. Weiß denn irgendjemand, wonach wir alles suchen? Auch wenn mir das Herz bricht, auch wenn mein Make-up langsam abblättert, mein Lächeln werde ich behalten. Wie geht's dir? Sehr gut, vielen Dank. Draußen erwacht gerade der Tag, aber in meiner eigenen Dunkelheit sehne ich mich danach, frei zu sein. Die Show muss weitergehen. Die Show muss weitergehen. The show must go on. Das war auch bei unserem Sohn Jonathan so. Dem Polizisten, das hat er mir später erzählt, hat er an diesem Tag noch erzählt, ich habe echt noch nie Alkohol getrunken und ich werde es auch nie mehr wieder tun, hat er dem Polizisten gesagt. Die Wahrheit war, hat es wirklich, hat also so gut wie nichts getrunken gehabt bis zu diesem Zeitpunkt. Aber jetzt ist es erst richtig losgegangen. Nachdem er die Galle ausgekotzt hatte, sage ich jetzt einfach mal so, der hat dann die ganze Nacht gereiert. Also es ging ihm echt nicht gut. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe das auch öfters erlebt. Er hat einfach weitergemacht. Und nach einiger Zeit hat er damit begonnen, regelmäßig Haschisch zu rauchen. Mit seinem Cousin und mit drei anderen Jungs aus unserer Gemeinde. Und wir haben es nicht gemerkt, obwohl meine Frau und ich beide Haschisch geraucht haben vor unserer Bekehrung, haben wir es nicht gemerkt. Aber was wir gemerkt haben, was unübersehbar war, dass der Jonathan sich fast Tag für Tag mehr zurückgezogen hat von uns. Und zwischen seinem 15. und 18. Lebensjahr war das so, dass er völlig verschlossen war, dass er total zugemacht hat, dass er uns überhaupt nicht mehr reinschauen lassen in sein Herz. Und es hat mir so wehgetan. Hat in so einer Punkband gespielt und ich habe da einmal im Gymnasium war da so eine Schulband. Ich habe mir das einmal angehört mit meiner Frau. Die wollte da mal hin. Ich habe gedacht, die Musik kommt direkt aus der Hölle. Ich konnte es nicht ertragen. Ich habe vielleicht 10 Minuten mir das angehört und daheim im Haus Punkmusik. Boom, boom, boom. Es hat mich krank gemacht und ich habe gelitten, dass er einfach auf diesem Weg geblieben ist. Und ich habe gemerkt, wie unglücklich er war, der Jonathan. Aber wenn ich ihn gefragt habe, wie es dir geht, er hat nichts gesagt. The show must go on. Der verlorene Sohn macht das an der Stelle nicht. Er sagt, es kann nicht mehr so weitergehen. Und es war wirklich gut. Er kehrt um und verlässt dieses Haus der Schweine. Er zieht die richtigen Konsequenzen. Und das finde ich echt mutig, wenn man sich verrannt hat, dass man dann nicht sagt, okay, ich mache jetzt einfach weiter, um den Schein aufrechtzuerhalten, um den Schein zu bewahren, sondern er zieht Konsequenzen. Lest die Verse 17 bis 19. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Letztlich treibt ihn der Hunger heim. Es treibt ihn nicht die Liebe zum Vater heim. Also das hört sich vielleicht frommer an, als es ist, möglicherweise. Also dieser eine Ausleger, Kenneth Bailey, sagt, das ist irgendwie so ein sehr oberflächliches Bekenntnis. Und er geht zurück zu seinem Vater mit der Erwartung, vielleicht einen Platz im Haus der Knechte zu bekommen, obwohl er ja der Sohn war. Grundsätzlich ist eine Krise, die man durchlebt, immer auch eine Chance. Immer auch die Chance, umzukehren zu Gott. Egal, ob du Christ bist oder ob du noch kein Christ bist. Dann ist es wichtig, dass wir die Verantwortung übernehmen für unser Handeln ohne Ausreden, ohne Wenn und Aber. Schauen wir uns kurz an, was hier zumindest steht, was der Sohn sagen will. Das klare Schuldbekenntnis, ich habe mich versündigt, ich habe es vermasselt. Im zweiten Teil kommt was, was man die Selbstentwertung nennen könnte. Ich bin es nicht mehr wert, ein Sohn genannt zu werden. Und im dritten Teil ist sowas wie eine Selbstbestrafung. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und ich habe diesen Satz gelesen: Die Theologie der Knechte rechnet mit Strafe, wenn man umkehrt zu Gott. Die Theologie der Knechte rechnet mit Strafe, wenn man umkehrt zu Gott. Schließlich hat man die Strafe ja verdient. Und wer so denkt über Gott, hat überhaupt nichts verstanden von Gott. Gar nichts. Wie Gott wirklich ist, sehen wir bei der Begegnung des jüngeren Sohnes mit seinem Vater. Er war im Ausland, er war bei den Heiden. Und als der zurückkam, da hat er vielleicht noch diesen Schweinestallgeruch gehabt. Er hat nach Schwein gestunken. Und ihr wisst alle, die ihr schon eine Weile in der Bibel lest, dass bei den Juden ein Schwein ein unreines Tier ist. Und es war einfach irgendwie eine absolute Katastrophe. Und ich glaube nicht, dass er gut ausgesehen hat. Ich glaube, dass er ziemlich zerlumpte Klamotten hatte, dass er barfuß war, dass er dreckig und stinkend war. Und da war nichts mehr viel von der Schönheit eines Sohnes zu sehen. Und der Liebe des Vaters war er sich alles andere als sicher. Vers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er erwartet einen zornigen Vater. Zu Recht. Oder doch nicht? Er erwartet einen Vater, der ihn bestrafen würde. Und der, wenn es richtig gut ginge, ihm einen Platz bei den Knechten geben würde. Die Wahrheit war, der Vater erwartet ihn, weil er Ausschau hält nach ihm. Vermutlich stand er jeden Tag auf seiner Veranda von seinem Gutshof, war ja sicher ein reicher Mann. Und als er ihn dann sieht, dann rennt er ihm entgegen. Also dieses Wort, wenn man sich das anschaut, das ist so ein Wort, glaube ich, das man auch bei Wettkämpfen benutzt. Der ist gerannt. Und mein Sohn hat mir darüber eine Predigt gehalten und hat gesagt, also wenn Eltern rennen, dann ist es immer peinlich. Also sogar in unserer Gesellschaft, ja. Also wenn ich rennen würde mit meinen über 60, das wäre, also da würde ich meine Kinder, das ist ein Fremdschämen, was die dann machen, ja. Aber im Orient, ein Gutsbesitzer ist einfach nicht gerannt. Ging gar nicht. Du musst wissen, dieses Gewand musste man hochziehen. Was kam zum Vorschein? Die nackten Beine. Und die Beine, die hat man, also das Gewand hochzuziehen und zu rennen, das hat man wirklich nur im Krieg gemacht, wenn man in den Krieg gezogen ist. Und was der Vater hier macht, das verstehen wir Westler auch nicht wirklich. Er rennt ihm entgegen und er macht sich damit total zum Narren vor allen Leuten. Weil wisst ihr, die Kultur damals ist eine Straßenkultur. Das sind alle, also das war offensichtlich nicht in der Nacht. Das haben alle mitgekriegt. Und wisst ihr, es gab ein Ritual zu der Zeit. Das habe ich auch bei diesem Kenneth Bailey gelesen. Das fand ich sehr erhellend. Das hieß das Ketzaza-Ritual. Wenn ein Sohn das Dorf, die Dorfgemeinschaft verlassen hat und sowas, was der Sohn gemacht hat, dass er sein Erbe wollte, das gab es wahrscheinlich vorher nie und nachher nie. Und zu den Heiden gegangen ist und dort sein Geld verprasst hat. Wenn der zurückkam, gab es dieses Ritual, dieses Ketzaza-Ritual. Ihr könnt es gerne mal googeln. Ja, mit Z, Ketzaza. Das sind die älteren Männer vom Dorf hingelaufen zu diesem jungen Mann, haben einen Tonkrug dabei gehabt und haben den vor ihm auf den Boden geworfen, dass der zerbrochen ist und haben gesagt, unsere Beziehung zu dir ist ein für alle Mal kaputt. Du bist hier nicht willkommen. Das, was du gemacht hast, ist das Allerschlimmste. Wir wollen dich nicht. Wisst ihr, warum dieser Vater gerannt ist? Könnt ihr ahnen, warum der gerannt ist? Ich bin sicher, das steht nicht da, aber ich bin sicher, er wollte vor den Leuten bei seinem Sohn sein. Und er hat die Beschämung, die der Sohn erlebt hätte, auf sich genommen. Und Kenneth Bailey sagt, da ist das Kreuz irgendwie verhüllt. Gott nimmt die Schande auf sich. Er, der Herr Jesus, verlässt das Vaterhaus und trägt unsere Schande, trägt deine Schande, die Schande deiner Sünde und meiner Sünde. Und stellt sich vor diesen Sohn. Ich finde es unglaublich tief. Und ich muss sagen, wenn man diese Dinge versteht, dann wird dieses Gleichnis, das leuchtet in einem ganz anderen Licht auf. Und der Sohn, der kommt kaum dazu, irgendwie das zu sagen, was er sich vorgenommen hat. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, wisst ihr, die waren da auch alle dabei. Deswegen, das haben alle mitgekriegt, das ganze Dorf. Schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Hol das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Finde ich total gut, falls ich es vergesse. Sie begannen zu feiern. Open End. Kein Ende in Sicht. Es war nur der Anfang. Wir schauen uns diese Geschenke des Vaters mal an. Ich glaube, wir können hier die Wiederherstellung der Gottesbeziehung sehen im übertragenen Sinn. Er gibt ihm das beste Gewand. Wisst ihr, was das beste Gewand war? Überlegt mal, was war das beste Gewand im Haus? Wem hat es gehört? Dem Vater, natürlich. Natürlich. Im Alten Testament lesen wir aber bei Jesaja 61, freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Daran muss ich denken, bei dem besten Gewand, es ist das Gewand des Vaters. Wisst ihr, alle haben Respekt und Ehrfurcht vor diesem Vater und er gibt seinem Sohn dieses Gewand und macht damit deutlich, es ist mein Sohn. Ihr beschämt ihn besser nicht, sonst kriegt es mit mir zu tun. Das Festgewand vermittelt ihm auch, du bist als Sohn hier willkommen, du bist wieder zu Hause. Der Siegelring ist das Zeichen des rechtmäßigen Erbes. Er hat sein Erbe eigentlich verprasst. Der Vater setzt ihn irgendwie wieder ein. Im übertragenen Sinn, das ist wie die Anerkennung und Wiedereinsetzung des Kindes Gottes. Der Siegelring sagt, was mir gehört, gehört jetzt auch wieder dir. Und die Sandalen sind ein Symbol für die Würde, die der Sohn wiederbekommt. Ich habe vorhin von der Theologie der Knechte geredet. Das hier ist eine Theologie der Gnade. Und so ist unser Gott. Zurück zur Geschichte vom Jonathan. Sehr denkwürdiges Datum, 28. Mai 2006. Meine Frau und ich kamen von der Gemeindefreizeit zurück, wo wir das ganze Wochenende waren. Und auf dem Weg haben wir bei einem sehr guten langjährigen Freund noch Pause gemacht, der Geburtstag hatte an dem Tag. Und es war ungefähr 11 Uhr abends, als wir heimkamen. Jonathan war damals so kurz vor seinem 18. Geburtstag. Wir sind in sein Zimmer gegangen, wir wussten, dass er noch wach ist. Er ist immer sehr spät schlafen gegangen. Er lag in seiner Hängematte in seinem Zimmer und als er uns gesehen hat, steht er auf und fällt mir um den Hals und fängt bitterlich an zu heulen. Total. Also 2 Minuten, 3 Minuten, ich weiß nicht. Ich habe gedacht, es ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Ich sage, Jonathan, was ist denn los? Was ist los? Ist irgendjemand gestorben? Ist was Schlimmes passiert? Und er sagt, und er schluchzt. Ich habe mich heute bekehrt. Und dann erzählt er uns die Geschichte, wie das war. Unser ältester Sohn David hat ein paar Monate vor diesem Zeitpunkt mit ein paar jungen Leuten angefangen, so einen kleinen evangelistischen Bibelkreis zu machen, wo sie das Johannesevangelium gelesen haben. Und wir haben dem Jonathan gesagt, Wäre schön, wenn du da hingehen würdest zum David. Also Jonathan hat im ersten Stock sein Zimmer gehabt, David hat im Keller ein schönes Zimmer gehabt. Er sagt, du musst ja nur zwei Stockwerke runter. Er sagt, ja, ich weiß nicht. Meine Frau hat gesagt, magst du da nicht mal hingehen, als das anfing? Er hat gesagt, oh, kenne ich alles. An dem Tag, wo es war, habe ich gesagt, und Jonathan, gehst du mal zum David und schaust dir das mal an? Nee. Und warum nicht? Ach, das kenne ich alles. Interessiert mich nicht. Ich sage, du hast keine Ahnung. Du kennst es eben nicht. Geh doch mal hin, geh wenigstens einmal hin. Und hab Druck gemacht und er ist tatsächlich hingegangen. Und manchmal ist es hilfreich, weil das zweite Mal, also die haben sich jede Woche getroffen, hat keiner mehr von uns was gesagt. Und er ist freiwillig hingegangen. Und ist jedes Mal hingegangen. Und der David hat an dem Sonntagnachmittag zum Jonathan gesagt, Jonathan, was ist eigentlich mit dir? Wie stehst du zu Gott? Und er sagt, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass du mich fragst, David. Ich möchte mich gern bekehren. Aber ich kann es nicht allein. Ich habe darauf gewartet, dass du mich mal ansprichst. Und dann hat er David gesagt, das können wir gern machen. Hat ihm nochmal das Evangelium irgendwie erklärt, dass er gewusst hat, dass er es wirklich verstanden hat. Hat er gesagt, so Jonathan, jetzt kannst du einfach beten und dein Leben Jesus übergeben. Hat er gesagt, ich bete du für mich, ich kann es noch nicht. David sagt, kein Problem, hat für ihn gebetet. So, jetzt du, Jonathan, ging nicht. Zweites Mal gebetet, jetzt du, Jonathan, ging nicht. Drittes Mal gebetet, jetzt du, ging nicht. Viertes Mal gebetet, jetzt du, nach dem vierten Mal ging's. Er hat sich echt mit dunklen Dingen beschäftigt und ich glaube, dass der Teufel ihn da total zurückhalten wollte und alleine hätte er das echt nicht geschafft. Und dann hat er sein Leben vor Gott hingelegt und hat ausgepackt mit seiner Schuld und hat Schuld bekannt und hat ein neues Leben angefangen am 28. Mai 2006. Und dann hat er 1,5 Stunden bis nachts um 12:30 erzählt aus seinem Leben. Und in diesen 1,5 Stunden haben wir deutlich mehr erfahren als in den 3 Jahren vorher zusammen. Wisst ihr, wie das für uns war? Wir haben uns überlegt, wie wir ihn bestrafen können für die letzten 3 Jahre. Ihr lacht, oder? Es ist richtig. Es ist lächerlich. Es wäre lächerlich gewesen, ihn zu bestrafen. Wisst ihr? Und wenn du diese Geschichte siehst daneben von dem verlorenen Sohn, ich verstehe, was den bewegt hat. Und ich sag euch, wenn ihr mich fragen würdet, das würdest du bestimmt nichts mehr erleben, wenn du die Wahl hättest, das mit dem Jonathan. Und ich würde sagen, oh doch, diese 3 Jahre waren für mich total wichtig. Wisst ihr warum? Ich habe den Eindruck gehabt, dass ich da einen Blick in Gottes Vaterherz getan habe. Weil ich bin selber ein Vater. Und wisst ihr, wonach ich mich am meisten gesehnt habe in diesen 3 Jahren? Nicht nach dem David, nicht nach der Linda. Die habe ich auch sehr gemocht. Aber ich habe mich am meisten gesehnt nach dem Jonathan, weil er so weit weg war. Obwohl er bei uns im Haus gewohnt hat. Als der jüngere Sohn umkehrt, macht der Vater ein großes Fest für ihn. An Vorwürfe denkt er überhaupt nicht. Und ein Seelsorger, den ich sehr schätze, sagt, Buße tun heißt Party feiern mit Gott. Da habe ich gedacht, das ist echt gut. Also von der Geschichte hier kann man das ableiten. Wenn jemand umkehrt, gibt es eine Party. Und wisst ihr, das ist gar nicht so weit hergeholt. Wenn ihr vorher die 2 Gleichnisse lest vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme, was war immer, als das Verlorene gefunden wurde? Was war da immer los? Party. Geschichte 1 Party, Geschichte 2 Party, Geschichte 3 auch Party. Da wird was Verlorenes gefunden und dann gibt es ein großes Fest. Und ich habe euch gesagt, sie begannen zu feiern. Sie begannen zu feiern. Da war kein Ende in Sicht. Ist ein Gott, der alles durchgehen lässt und der sagt, naja, war gar nicht so schlimm, was du gemacht hast? Natürlich nicht. Gott ist ja ein gerechter Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Und wenn jemand zu ihm umkehrt und seine Schuld bekennt, dann kriegt er das angerechnet, was der Herr Jesus für ihn getan hat. Gott bestraft niemanden zweimal. Ist doch klar. Denn es ist auch Christus einmal für Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten. Wir könnten auch sagen, anstelle der Ungerechten oder zugunsten der Ungerechten. Das lässt dieses Wort, das hier steht, auch zu, damit er uns zu Gott führe. Deswegen ist Jesus gestorben, damit wir zu Gott umkehren können, zum Vater. Wir können zum Vaterhaus kommen, die Tür ist offen. Jetzt ist der ungerechte, der verschwenderische Sohn wieder im Haus des Vaters. Was ist eigentlich so toll an diesem Haus des Vaters? Das Beste an diesem Haus ist, dass wir da geliebt werden, so wie wir sind. Wir sind von unserem Vater so angenommen, wie wir sind. Wir müssen keine Leistung bringen. Wir sind einfach angenommen, weil wir Kinder sind. Das ist das Beste. Und Heimat ist da, wo du geliebt bist, oder? Da fühlst du dich doch wohl, wo du angenommen wirst, wo du sein kannst, wie du bist. Und der Vater macht uns dann zu dem Menschen, den er sich vorgestellt hat. Wir erleben einen ganz tiefen Sinn in unserem Leben. Unser Lebensdurst wird gestillt, unser Lebenshunger wird gesättigt. Gott will uns beschenken aus seiner Fülle. Und hier in diesem Bild, das Mastkalb wird geschlachtet. Das hat man nicht alle Tage gehabt, das Mastkalb. Das hat man für ganz besondere Gelegenheiten aufgehoben. Ein richtiges Festmahl. Da musste keiner hungern. Hier endet die Geschichte vom verlorenen Sohn, aber nicht das Gleichnis. Wie empfindest du dieses Verhalten des Vaters? Ist dir das schon mal sauer aufgestoßen? Also ich habe schon Leute getroffen, die sagen, also ich verstehe diesen älteren Bruder schon gut, weil was der Vater gemacht hat, irgendwie war das ja nicht gerecht. Stimmt. Es war nicht gerecht. Es war gnädig. Gnade ist nicht Gerechtigkeit. Aber Gott schenkt uns Gnade aufgrund seiner Gerechtigkeit, weil er den Herrn Jesus die Strafe erleiden lässt, die wir verdient hätten. Deswegen kann er gnädig sein, vollkommen zu Recht. Wir schauen uns jetzt noch die Reaktion des älteren Bruders an. Es ist dieses Bild von Rembrandt, wo der junge Bruder umkehrt und der ältere ist der daneben dran steht und irgendwie so ein bisschen die Nase rümpft. Der ältere Bruder war stocksauer, als der hört, was los ist. Ja, ruft jemanden und sagt, was ist da los? Und er sagt, dein Sohn ist da zurückgekommen und die machen ein Riesentheater. Und er war völlig entrüstet, war damit überhaupt nicht einverstanden. Er hat sich über diese Gnade und über diese Vergebung, die sein Bruder bekommen hat, sehr geärgert. Er war wütend. Total. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass er eine sehr oberflächliche Beziehung zu seinem Vater hatte, vielleicht sogar gar keine, die man so nennen könnte. Der jüngere Bruder spricht den Vater mit Vater an, der ältere Bruder spricht ihn kein einziges Mal mit Vater an. Das ist, glaube ich, kein Zufall in dieser Geschichte. Und er hat, glaube ich, auch eine sehr mangelhafte Selbsterkenntnis. Er sagt, ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Kennst du jemanden, der immer alles richtig gemacht hat? Ich kenne keinen. Und ich lese in der Bibel, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Dieser ältere Sohn hat gedacht, ich habe immer alles richtig gemacht. Aber er kennt die Maßstäbe Gottes nicht. Leute sagen, haben ja schon ganz oft gesagt, ich habe noch nie eine Bank überfallen und noch keinen umgebracht, deswegen bin ich anständig. Vielleicht hat der ältere Bruder auch so etwas Ähnliches gedacht. Ich habe immer alles richtig gemacht. Aber das stimmt nicht. Aber das eigentliche Problem von diesem älteren Bruder war, dass er seinen Vater nicht gekannt hat. Im übertragenen Sinn, er hat auf uns übertragen, wir haben manchmal eine sehr mangelhafte Vorstellung von Gott. Wir denken, dass Gott völlig anders ist, als er wirklich ist. Und ich komme drauf, das zu behaupten, weil er sagt, ich habe dir so lange gedient. Und das Wort, das er hier verwendet, ist als Sklave gedient. Und wisst ihr, er war der Sohn. Er hat es überhaupt nicht nötig gehabt, als Sklave zu dienen und zu sehen, dass er wie ein Sklave dient. Er war der Sohn. Was sagt der Vater zu ihm? Wir werden es nachher, ich weiß nicht, ob wir es noch lesen. Der Vater sagt, es ist doch alles, was mir gehört, gehört doch dir. Er war doch kein Sklave. Es war doch sein Problem, dass er sich wie ein Sklave gefühlt hat. Er war der Sohn. Hat er seinen Vater jemals um einen Ziegenbock gebeten? Vermutlich nicht. Weil natürlich hätte ihm der Vater das gegeben und hätte gesagt, du kannst dir alles nehmen, was du willst. Seine Vorstellung war, bei diesem Vater muss man schuften und schuften und der gönnt mir nichts. Er definiert sich über seine Leistung und denkt, wenn ich genug leiste, dann bin ich gut angesehen vor Gott und dann kann ich auf andere herabschauen. Das ist oft damit verbunden. Und in Gemeinden macht uns das auch oft große Probleme, dass da Leute sind, die denken, ich bin besser als die anderen und schauen auf die anderen herab. Das gefällt Gott gar nicht. Das gefällt Gott gar nicht. Dieser ältere Sohn denkt von seinem Vater, der ist total knausrig, er gönnt mir keine Freude, ich muss nur schuften. Genau diese Vorstellung haben Leute von Gott in unserer Zeit. Wenn ich mich auf Gott einlasse, ist Schluss mit lustig. Gab eine Zeit, wo ich genau das auch gedacht habe. Und ich habe mich absolut getäuscht, weil Gott ist nicht der Spielverderber. Gott ist nicht der, der uns nichts Gutes gönnt. Ganz bestimmt nicht. In der Bibel lesen wir was ganz anderes. Römer 8, 31 bis 33. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Weißt du, Gott ist total großzügig und indem er seinen Sohn gegeben hat, hat er das Liebste und das Beste gegeben, was er hatte. Und dann gibt er doch das Geringere auch gerne, oder? Macht doch keinen Sinn zu denken, dass Gott irgendwie uns das nicht geben will, was wir wirklich brauchen. Wir ziehen kurz Bilanz. Der ältere Sohn ist sehr verärgert auf seinen Vater und ist seinem Bruder bestimmt auch, ist total sauer auf seinen Bruder und geht auch nicht zu diesem Fest. Warum erzählt Jesus uns so ausführlich die Reaktion dieses Bruders? Und dazu müssen wir einfach zum Anfang des Gleichnisses zurückgehen. Das beginnt in Lukas 15, 1 bis 2. Viele Zollbeamte und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Empört zischten die Pharisäer und Schriftgelehrten. Mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Und nicht genug, dass er mit ihnen redet. Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Im Orient war es einfach nicht üblich, jemandem unverblümt die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Was hat man gemacht? Man hat eine Geschichte erzählt, wo man jemandem einen Spiegel vorgehalten hat und gesagt, siehst du, das war so die indirekte Kommunikation. Und deswegen erzählt Jesus drei Geschichten und die zielen alle auf die Pharisäer hin. Und der ältere Bruder natürlich ist ein Bild für die Pharisäer, die das irgendwie unerträglich fanden, dass Jesus sich mit Sündern abgegeben hat. Aber wisst ihr, genau das war seine Mission, genau deswegen ist er gekommen, in diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das sagt er mal dem Zachäus. Diese religiösen Leute, die haben sich selbst für völlig anständig und okay gefühlt vor Gott und haben gedacht, dass sie die Umkehr zu Gott nicht nötig haben. Und von diesen Sündern, die fanden sie einfach nur widerlich, obwohl viele von diesen Sündern zu Jesus umgekehrt sind. Leute wie der Zachäus und andere. Aber da waren die Pharisäer zu fein. Sie hatten Umkehr zu Gott nicht nötig, dachten sie. In welcher von den zwei Geschichten findest du dich eher wieder? In der Geschichte von dem jüngeren oder von dem älteren Bruder? Wenn du mal ganz ehrlich bist, denk einfach mal darüber nach. Der verlorene Sohn kehrt um zurück zum Vater und der ältere will nicht zu diesem Fest kommen. Und wisst ihr, jetzt demütigt sich der Vater zum zweiten Mal. Wisst ihr inwiefern? Der Vater geht selber hinaus zu seinem Sohn, zu dem älteren Sohn und bittet ihn, ganz demütig, doch zu diesem Fest zu kommen. Und er sagt, jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und er hört die Geschichte auf, ziemlich abrupt. Wisst ihr, der Vater hätte irgendeinen Diener schicken können und gesagt, sag zu meinem Sohn, er soll kommen, sonst ist echt was los. Also er war der Chef, er war der Patriarch in diesem Haus. Er hätte das einfach machen können. Er hätte das anordnen können, dass der ältere Bruder, der hätte übrigens nach der damaligen Sitte die Gäste bewirten müssen. Dieser ältere Sohn hat es abgelehnt. Und es war ein Schlag ins Gesicht für den Vater, dass er da nicht hingegangen ist, dass er das nicht gemacht hat. Es war ein ähnlicher Schlag wie das, was der jüngere Sohn gemacht hat, wo er sein Erbe wollte. Also diese Geschichte endet und nun ist er wiedergefunden, Punkt, aus, fertig die Geschichte. Hast du dir mal überlegt, warum das so abrupt endet? Sieht irgendwie so aus, als wenn das Ende fehlt. Aber ich glaube, dass Jesus, indem er das so erzählt, den Pharisäern die Möglichkeit gibt zu sagen, wie geht's jetzt weiter? Kommt der ältere Sohn? Und wie ist es mit euch überhaupt? Könnt ihr euch vielleicht doch freuen, wenn da Menschen umkehren zu Gott? Wie geht die Geschichte für dich aus? Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ihr vielleicht kennt, die zeigt, wie sie ausgehen sollte. Ein junger Mann aus gutem Haus war auf die schiefe Bahn geraten und hatte seiner Familie sehr viel Schande gemacht. Er war so tief gesunken, dass er ins Gefängnis musste. Und da wurde ihm seine ganze Situation bewusst. Und er hat sich danach gesehnt, wieder nach Hause zu kommen zu seiner Familie. Und weil er nicht wusste, er war sich überhaupt nicht sicher, ob seine Familie ihn wieder aufnehmen würde, hat er ihnen aus dem Gefängnis einen Brief geschrieben. Und er sagt, ich schäme mich sehr, dass ich euch so viel Schande bereitet habe. An dem und dem Tag werde ich aus dem Gefängnis entlassen. Ich würde sehr gern wieder zu euch zurückkommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er mich aufnimmt. Und deswegen mache ich folgenden Vorschlag. An unserem Bahnhof steht bei der Einfahrt so ein großer Baum, wenn ich zurückkommen kann. Dann hängt doch bitte ein weißes Tuch da rein. Dann steige ich aus. Dann weiß ich, dass ich willkommen bin. Und wenn da kein weißes Tuch hängt, dann fahre ich weiter. Kennt ihr die Geschichte? Okay. Das war nix. Ja, vielleicht kennt sie jemand nicht. Ich tue jetzt einfach mal so. Tag der Entlassung kommt, er nähert sich dem heimatlichen Bahnhof. Und irgendwie ist so aufgeregt, dass er einen Mitreisenden fragt und sagt, da ist so ein Baum am Bahnhof. Kannst du mal kurz gucken, ob da ein weißes Tuch hängt? Und er schaut dahin. Er sagt, ein weißes Tuch? Der ganze Baum ist voller weißer Tücher. So ist Gott. Er wartet darauf. Er schaut, hält Ausschau nach uns. Und egal, wo du stehst, vielleicht bist du auch in deinem Leben irgendwie in so einer Sackgasse. Du kannst jederzeit umkehren zu Gott. Und er wird es feiern, weil du dahin gehörst. Du gehörst ganz nah zu diesem Vaterherzen Gottes. Und Gott ist wirklich großartig. Und wir sollten uns das Leben nicht selber schwer machen, indem wir nicht zu diesem Vater kommen. Egal mit was. Wir können immer kommen. Er wartet schon auf uns. Ich möchte noch beten, wenn ihr könnt, könnt ihr dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, es ist einfach so großartig, wie du bist. Und in diesem Gleichnis wird es so deutlich, wie wunderbar du bist und wie sehr du uns lieb hast. Und dass du diese ganze Schande irgendwie auf dich genommen hast. Und du, Herr Jesus, hast es gemacht. Du hast den Himmel verlassen, hast das Vaterhaus verlassen, um auf diese fluchbeladene Erde zu kommen. Hast unsere Schande getragen, um uns einfach wieder gemeinschaftsfähig zu machen mit diesem heiligen Gott, mit deinem Vater. Wir beten, dass wir diese Möglichkeit nutzen, egal wo, an welcher Stelle wir stehen, dass wir ein Stück näher einfach zu dir kommen und verstehen, wie dieses Vaterhaus ist und dass wir das total genießen, die Gemeinschaft am Herzen des Vaters. Darum bitte ich dich, dass dieses Wochenende einfach dazu beigetragen hat und bete, dass du diese Gemeinde segnest, jeden Einzelnen, der da ist, und dass du dich jedem Einzelnen einfach mehr und mehr offenbarst als der liebende Vater, der du bist. Amen. Amen.